Ja, vielen Dank, Herr Kaiser. Also, dass es jetzt auch Austern bei McDonald's gibt, wäre wohl der nächste Schritt, die McDonaldization auf die pazifische Außen. Okay, wir gehen jetzt vom Wattenmeer zurück zum Menschen. Und jetzt weiß ich nicht, ob Frau Hertler, die den Vortrag halten wird, ob sie auch von der McDonaldization of Humans sprechen wird, aber auf jeden Fall wird sie den Klimawandel und die Evolution des Menschen für uns erläutern.
Ja, vielen Dank. Also zu McDonald's komme ich wahrscheinlich im Laufe meines Vortrags noch nicht. Der Vortrag war angekündigt von Herrn Schrenk. Ich bin zuversichtlich, dass es mir ähnlich wie Herrn Schrenk gelingen wird, Ihnen die Evolution des Menschen hier heute näher zu bringen. Und aus welchem Grund das anstelle von Herrn Schrenk durch mich geschieht, hier vor diesem Publikum, darauf werde ich im Laufe meines Vortrags noch näher zu sprechen kommen. Das heißt, ich möchte Sie da noch ein wenig auf die Folter spannen, bevor ich Ihnen das verrate. Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag zwei Thesen näher bringen, in welcher besonderen Beziehung die Evolution des Menschen und geologischen Klimaveränderungen stehen, die Klimaveränderungen in der Erdgeschichte. Die Klimaveränderungen in der Erdgeschichte haben in zweierlei Weise Einfluss auf die Evolution des Menschen genommen. Zum einen haben sie zentrale Ereignisse in der Evolution des Menschen getriggert. Ich möchte Ihnen das am Beispiel der Entstehung des aufrechten Ganges beziehungsweise an der Entwicklung von Werkzeugen und damit der Grundlagen der materialen Kultur der Menschen näher bringen. Zum anderen ist es aber auch so, dass die klimatischen Faktoren die Verbreitung der Menschen ganz wesentlich beeinflusst haben. Das passiert im Grunde genauso wie bei Pflanzen auch, wie Ihnen das Herr Tackenberg soeben vorgestellt hat. Zwei Beispiele habe ich da ebenfalls ausgewählt, die in der Evolution des Menschen sozusagen ganz markante, wesentliche Schritte markieren. Der erste Out-of-Africa-Event, das heißt das erste Ereignis, bei dem die Menschen Afrika verlassen haben, und die frühe Besiedlungsgeschichte Europas, die uns als Europäer näher am Herzen liegt als die Besiedlungsgeschichte anderer Teile dieses Planeten vielleicht. Wie heute allgemein bekannt ist, haben die frühen Entwicklungsschritte in der Evolution des Menschen in Afrika stattgefunden. Wir finden erste fossile Repräsentanten der Entstehung einer zum Menschen führenden Entwicklungslinie vor etwa 8 bis 5 Millionen Jahren. Vor einigen Wochen ist ein neues Fossil aus diesem Zeitraum beschrieben worden in der Zeitschrift Science und darüber ist auch in der Tagespresse berichtet worden. Insofern gehe ich davon aus, dass Ihnen sozusagen diese frühen Abschnitte in Afrika durchaus nicht ganz unvertraut sind. In diesem Zeitraum von vor etwa 10 Millionen Jahren, Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Klimadiagramm, ein kontinuierliches Absinken der Jahrestemperaturen erkennen. Dieser Effekt hat sozusagen ganz entscheidende die afrikanischen Ökosysteme ganz entscheidend verändert. Das, was Ihnen diese grüne Linie hier andeutet, ist die Ausbreitung des afrikanischen Regenwalds vor etwa 10 Millionen Jahren. Wir gehen also davon aus, dass der periäquatoriale Regenwald in Afrika wesentlich weiter verbreitet war. Durch diese Klimaveränderung, das heißt das Absinken der mittleren Jahrestemperaturen und der sukzessiven Entstehung, der Bildung des ostafrikanischen Grabenbruchs, das hat zu einer zunehmenden Aridisierung dieses Lebensraums geführt. So. Und dadurch hat sich der Regenwald in Richtung Äquator zurückgezogen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, an welchen Stellen man diese frühen Menschenfunde machen kann, in dem Zeitraum zwischen 5 und 8 Millionen Jahren, dann zeigt Ihnen dieses Bild, Sie sehen hier fossile Repräsentanten dreier unterschiedlicher Arten, die sind aber nur als Beispiel ausgewählt, dann zeigt Ihnen sozusagen dieses Bild, dass in den Bereichen, in denen sich der Regenwald zurückzieht, also wo Waldrandgebiete entstehen, das heißt sehr kleinräumig, mosaikartig strukturierte Landschaften, dass wir dort Fossilien finden können, an denen wir sehen können, dass diese frühen Vorläufer der Menschen bereits einen aufgerichteten Gang entwickelt haben. Das bedeutet hier, dass wir können daher davon ausgehen, dass der Rückzug des Regenwalds und die Entstehung von Waldrandgebieten, dass das einen entscheidenden Einfluss darauf hatte, wie der aufrechte Gang entstanden ist. Der Vorgang ist zwar anatomisch sehr gut verstanden, auch mechanisch, ökologisch aber noch wenig analysiert und erfordert sozusagen weitere Beschreibungen. Ich möchte jetzt mit Ihnen einen Schritt in die Zukunft machen, nicht in unsere Zukunft. Wir bleiben immer noch in der Vergangenheit, das heißt vor etwa 2 bis 3 Millionen Jahren, aber verglichen mit der Entstehung des aufrechten Gangs, ein Schritt in die Zukunft. Und wir bewegen uns jetzt in den Osten Afrikas, östlich des ostafrikanischen Grabenbruchs. In dem Zeitraum zwischen etwa 3,5 Millionen Jahren bis 2 Millionen Jahren lassen sich dort ganz entscheidende klimatische Veränderungen beobachten, die sowohl eine Abkühlung mit sich bringen, als auch eine zunehmende Aridisierung. Das betrifft jetzt im Besonderen Ostafrika. Man erkennt das zum Beispiel an einem Absinken des mittleren Niederschlags, der Niederschlagsrate, beziehungsweise an einer Zunahme von C4-Pflanzen. Das sind Pflanzen, die einen spezifisch wassersparenden Stoffwechselweg entwickelt haben. Was Sie hier sehen, ist die Ausbreitung von Savannen. Und Lebewesen, insbesondere auch Tiere, reagieren auf solche Veränderungen ihrer Umweltbedingungen. Um Ihnen nur zwei Beispiele zu geben, unter den Antilopen sehen wir, dass sehr viele neue Arten entstehen. Und diese Artbildung, diese Speziation korreliert offenbar mit diesen charakterisierten Veränderungen in der Umwelt. Aber auch die Kleinsäuger, da zählen zum Beispiel Mäuse, Ratten, Hasen und so weiter dazu, verschieben sich in ihrem Artenspektrum, sodass die typischen Waldarten immer weniger werden, aber die Arten, die offene Landschaften, trockene Landschaften, wie offene Savannen und aride Gebiete, also Wüsten, bevorzugen sozusagen kontinuierlich zunehmen. Wie haben nun die Menschen auf diese Umweltveränderungen reagiert? Was sich dort verändert durch diesen Klimawandel, ist vor allen Dingen das Nahrungsangebot für frühe Menschen. In der Regenzeit, ist der Tisch im Prinzip für Hominiden noch gut gedeckt. Denn es gibt Früchte, es gibt Insekten, die man essen kann, unter Umständen auch kleinere Tiere, deren man sich, wenn man sich die eben verschaffen kann. In der Trockenzeit allerdings wird das Nahrungsangebot deutlich komplizierter. Man ist dann angewiesen, die frühen Hominiden sind dann angewiesen auf Wurzeln, Knollen und so weiter, Nahrung, die einfach mechanisch widerstandsfähiger ist als so ein Apfel oder eine andere Frucht. Und die spezielle Maßnahmen erfordert, damit man die mechanisch aufschließen kann. Eine Variante, sich mit einem solchen veränderten Nahrungsangebot auseinanderzusetzen, führen uns die robusten Australopithecinen der Gattung Paranthropus vor Augen. Die haben nämlich extrem große Backenzähne entwickelt, damit sie diese Nahrung weiter aufschließen können. Eine weitere Alternative ist der Gebrauch einfacher Werkzeuge, einfach um diese Nahrung vorher weich zu klopfen, bevor man die in den Mund steckt, oder mechanisch vorzubereiten auf den Kauprozess. Dann braucht man nämlich keine großen Zähne. Vor etwa 2,5 Millionen Jahren finden wir die ersten Werkzeuge, steinerne Überreste früher Kulturen. Das heißt natürlich nicht, dass es vorher keine Werkzeuge gegeben haben kann. Werkzeuge aus Stein bleiben uns jedoch erhalten, Werkzeuge aus Holz oder anderen Naturmaterialien tun das nicht unbedingt. Der Klimawandel, den ich Ihnen soeben skizziert habe, hat allerdings noch eine weitere Auswirkung gehabt, und zwar auf die Verbreitungsmuster. Unterschiedliche Arten. Sie sehen hier ein Diagramm, das der Herr Foley vor 10 Jahren zusammengestellt hat und das uns sehr schön erklärt, wo Wanderungsbewegungen stattfinden können und wo gewissermaßen diesen Auswanderungsbewegungen, zumindest dann, wenn die Organismen sehr eng an ihr Habitat gebunden sind, ein Riegel vorgeschoben wird. In Warmzeiten, in denen es auch besonders feucht ist, entsteht ein Korridor, der das Kongo-Becken, also die Überreste des Regenwaldes, mit dem Küstenregenwald im Osten Afrikas verbindet. Hier steht jetzt natürlich nicht Wald daneben, sondern Savannenendemismus. Das heißt einfach, dieser Waldkorridor trennt diese beiden Gebiete voneinander. Das sind Savannengebiete, also trockene, offen strukturierte Landschaften, in denen Organismen, die auf eine Savannenhabitat angewiesen sind, dass die nicht verlassen können. In Kälteperioden, wenn die Trockenheit zunimmt und die Jahrestemperatur sinkt, dann entsteht zwischen diesen Savannengebieten ein Korridor. Nun sind allerdings die Waldendemiten, also die Organismen, die spezifisch im Wald vorkommen, voneinander getrennt. Die Hominiden haben diese Korridore auch genutzt. In Ostafrika finden wir Vertreter graziler Australopithecinen, wie beispielsweise von Australopithecus afarensis. Die breiten sich in diesem Zeitraum vor etwa 3 bis 2 Millionen Jahren nach Südafrika aus und erfahren hier lokale Entwicklungsprozesse, in denen zum Beispiel dort auch neue Arten entstehen. In Ostafrika finden wir aber auch Angehörige der Gattung Paranthropus, das heißt, diejenigen sind sozusagen nicht ihrer Nahrung gefolgt und nach Südafrika gegangen, sondern haben sozusagen große Zähne entwickelt, die ihnen den mechanischen Aufschluss widerstandsfähiger Nahrung ermöglicht hat. Wir finden aber auch früher Vertreter werkzeuggebrauchender Hominiden, die gehören definitionsgemäß zur Gattung Homo. Natürlich gibt es, also wobei das allerdings noch eine umstrittene Frage ist. Vor etwa 2 Millionen Jahren hat es der Mensch, und zwar insbesondere der werkzeuggebrauchende Mensch, geschafft, Ostafrika zu verlassen oder den afrikanischen Kontinent zu verlassen und hat sich außerhalb Afrikas in Eurasien angesiedelt. Die ersten Zeugnisse, fossilen Zeugnisse, die wir von diesem Prozess haben, stammen aus dem Kaukasus, aus Georgien, von der Fundstelle Tmanisi und besitzen ein Alter von etwa 1,6 bis 1,8 Millionen Jahren. Dort hat man im Übrigen nicht nur 2 Schädel gefunden, sondern mittlerweile insgesamt 7 und eine Reihe von Unterkiefern noch dazu. Vor etwa 1,5 Millionen Jahren haben diese frühen Menschen dann Ostasien erreicht. Also, Sie sehen hier Repräsentanten des sehr frühen Peking-Menschen, wenn Sie so wollen, und Repräsentanten auf der Insel, das Homo erectus auf der Insel Java. Etwa zum selben Zeitraum hat es der Mensch auch geschafft, den Süden Europas zu besiedeln. Und bei diesen Ausbreitungsschritten, davon können wir ausgehen, hat der Gebrauch von Werkzeugen eine wesentliche Rolle gespielt und hat zumindest die ökologische Flexibilität dieser Organismen sehr stark erweitert. In dem Projekt, und jetzt komme ich zu dem Punkt, weswegen ich Sie vorhin auf die Folter gespannt hat, in dem Projekt The Role of Culture in Early Expansions of Humans, das seit dem vergangenen Jahr unter anderem am Frankfurter Forschungsinstitut Senckenberg läuft und von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gefördert wird, untersuchen wir genau diesen Zusammenhang, diese Wechselbeziehungen zwischen den Hominiden, ihren Habitaten, das heißt biotisch und abiotischen Umweltfaktoren, wie beispielsweise die Veränderungen im Artenbestand oder auch die Veränderungen in abiotischen Faktoren wie Klimafaktoren und dem der frühen Entwicklung der Kultur, deutlich zum Beispiel am Gebrauch von Steinwerkzeugen zu untersuchen. Welchen Anteil haben natürliche und kulturelle Faktoren an der Verbreitung, insbesondere des frühen Menschen? Zu dem Projekt gibt es ein Poster. Wenn Sie nachher in der Kaffeepause mehr über das Projekt wissen wollen, dann kann ich Ihnen das Poster nur ans Herz legen. Mein letztes Beispiel, die frühe Besiedlungsgeschichte Europas. In Europa hat im Laufe der vergangenen Millionen Jahre haben Eiszeiten stattgefunden. Das heißt, es haben sehr kurzfristige Klimaschwankungen mit hoher Amplitude stattgefunden. Dieses Bild zeigt uns die moderne Vegetation in Europa. Sie sehen, im Grunde sollten wir hier überall Waldland haben, und das wäre auch so, wenn der Mensch die Oberfläche nicht sehr stark verändert hätte. Und das gibt uns ein relativ gutes Bild darüber ab, wie das in den Warmzeiten, also in den Interglazialen, welche Vegetation davor geherrscht hat. So, in den Eiszeiten entsteht nun zweierlei. Zum einen breiten sich die Gletscher nach Europa, nach Mitteleuropa hinein aus. Zum anderen entstehen, bedingt durch das Absinken des Meeresspiegels, Landkorridore. Und diese Korridore ermöglichen Wanderungsbeziehungen. Es verändert sich aber auch das Klima. Eine Sekunde. Meine Kollegin Angela Bruch hat nun in Bezug auf die frühe Besiedelung Europas die Klimaveränderung insbesondere im Norden Italiens rekonstruiert mit einer Methode, die man den Koexistenzansatz bezeichnet. Ohne jetzt da im Wesentlichen auf die wesentlichen Züge einzugehen, sozusagen, Sie sehen hier, das ist auf dem linken Chart, sehen Sie die Temperatur dargestellt. Und immer dann, wenn die Temperatur sozusagen eine besondere Tiefe erreicht, immer im Anschluss an solche Kälteperioden, finden wir Zeugnisse menschlicher Besiedelung in Europa. Das gilt sowohl für die erste Besiedelung vor 1,8 Millionen Jahren in Georgien, als auch dann im südlichen Bereich, zum Beispiel bekannt von Fossilien aus Italien und Spanien. Die Menschen haben also immer dann sozusagen Wanderungen vollzogen, direkt im Anschluss an Kälteperioden. So, damit möchte ich es bewenden lassen. Ich hoffe, Sie haben, Ihnen ist deutlich geworden, sozusagen, in welchem Zusammenhang menschliche Evolution, aber auch die Verbreitungsmuster mit den Veränderungen des Klimas stehen. Vielen Dank.
Yes.